Montagsgespräch. Und ich freue mich mal wieder, seine Stimme zu hören. Sonst war er Redakteur und hat auch gesprochen im Mikro, aber nicht als Gast, dieses Mal als Gast da. Ralf Göring vom BUND, vom Bund für Umwelt und Naturschutz hier in Thüringen. Guten Morgen, Ralf.
Hallihallo. Eine ungewohnte Perspektive, sage ich mal, auf dieser Seite. Auch eine ungewohnte Perspektive auf dieser Seite des Tisches.
Es ist ja schön, manchmal die Perspektive zu wechseln, mal von oben zu gucken, von der Seite, von außen zu schauen. Du warst eine Zeit lang in Berlin, hast dort Öffentlichkeitsarbeit gemacht für auch eine Partei, die sich nicht nur mit ökologischen Themen beschäftigt. Und jetzt bist du beim BUND. Der Umwelt- und Naturschutz hat es dir schon immer angetan. Du hast ja eine Sendung damals ins Leben gerufen, Grüner wird's nicht. Den Namen gibt es noch, die Sendung auch. Ja. Nur neue Leute, was sich hoffentlich. Und jetzt arbeitest du sozusagen professionell, hauptberuflich bei den Naturschützern, bei den sogenannten Naturschützern. Und da muss man ja mit dem großen Klischee mal aufräumen, vielleicht stimmt es ja auch noch, ich weiß es nicht, dass die Naturschützer, die Leute vom BUND, also die sind, die die Frösche über die Straße tragen, noch mit Jesuslatschen und Rauschebart. Bei euch geht es aber um mehr, oder?
Ja, die haben wir auch noch. Also wir haben natürlich auch noch genauso Menschen, die manche mit und manche ohne Rauschebart und manche mit und ohne Jesuslatschen, manche vielleicht auch barfuß, Frösche über die Straße tragen und da solche Zäune klopfen im Frühjahr und dann Eimerchen legen und so. Aber natürlich haben wir auch Leute, die einfach nur die politische Ebene bearbeiten und dann sich eben in Planungsverfahren einlesen, Gesetze überprüfen, die der Landtag gerade in der Lesung hat, ob da für uns relevante Themen besprochen werden und ob es da sozusagen von unserer Seite aus Einwände oder vielleicht auch Lob dafür gibt, wie es umgesetzt werden soll. Und ansonsten natürlich die komplette Bandbreite von Politik, die sich jetzt, sagen wir mal, doch irgendwo in Richtung Umwelt, Klima, Energie, Verkehr oder ähnliches.
Das ist eine lange Liste, die, über die wir reden könnten. Im Grunde geht es ja um die Frage, wie wir eigentlich in Zukunft leben, was wir für einen Lebensstil haben, um nicht das zu machen, was wir, also die Gemeinschaft, auch die Staatengemeinschaften tun, nämlich die Ressourcen der Erde zu zerstören, aufzubrauchen und wiederbringlich und natürlich auch uns damit zu zerstören mit dem Lebensstil, weil alle irgendwie kaputt sind, krank, nicht nur die psychischen Krankheiten nehmen zu, auch so von Allergien bis chronischen Krankheiten, die ja eine Katastrophe sind, die natürlich auch mit Ernährung und Lebensstil zu tun haben. Das heißt, es ist ein hochkomplexes politisches Thema und wir wollen heute ja mal reden über den sogenannten Lebensmittelfleischskandal, über das, was uns so in den Geschäften angeboten wird. Die Energiewende, ist die tatsächlich, läuft die in Thüringen irgendwie? Das werden wir alles besprechen. Und fangen wir doch mal sozusagen mit dem Hauptthema eigentlich an, was uns im Moment beschäftigt, die Ernährung, der sogenannte Fleischskandal oder Pferdefleischskandal. Kannst du das noch ernst nehmen, wenn Frau Aigner, die Landwirtschafts- oder Verbraucherschutzministerin, sagt, wir müssen jetzt endlich mal einen 10-Punkte-Plan machen und brauchen strengere Kontrollen. Jagt dir das ein müdes Lächeln ab oder sagst du, jetzt passiert endlich mal was?
Naja, es passiert wahrscheinlich genauso viel wie vorher bei vielen 10-Punkte-Plänen und Kontrollen. Passiert es also nicht allzu viel. Liegt zum einen natürlich daran, dass zum Teil die Länderbehörden einfach dafür zuständig sind. Das heißt, Frau Aigner kann da zwar gerne was beschließen und dann auch noch mal ein paar Kollegen aus den Ländern einladen, aber dass das nachher eine Umsetzung ist, das ist dann einfach oftmals Landessache oder eben bei Lebensmitteln, die aus dem Ausland kommen, natürlich genauso auch Sache der ausländischen Lebensmittelkontrolleurinnen und dann wird es halt einfach schwierig, wenn Frau Aigner sagt, wir machen da mal was. Schlussendlich liegt es dann wieder am schönen Geld und das sind dann die Steuergelder, die der Staat ja so doll verschwendet, wo dann wieder andere gewisse Parteien meckern, die in der nicht Frau Aigner ist, aber die auch in der Regierung sind. Das kostet einfach mal Geld, so eine Kontrollinstanz aufrechtzuerhalten. Und wenn man das bisher gesehen hat, dass die ganzen Skandale eigentlich vor allen Dingen an mangelnder Kontrolle, an auch mangelndem Bewusstsein der Betriebe für Problematiken, an mangelndem Bewusstsein der Verbraucher für solche Problematiken, an mangelnder Aufklärung in der Bildung so in so einem Gesamtkonglomerat einfach gewachsen sind, dann ist das halt einfach so, dass also die meisten Leute wollen halt was zu essen haben und es soll schmecken und es soll nicht so teuer sein und dann ist gut. Und wenn es dann teurer wird, dann wird halt was Billigeres gekauft und nicht gesagt, okay, hier ist vielleicht irgendwie wirklich mal ein unabhängiges Kontrollsiegel drauf oder ich weiß, in meinem Bundesland wird bestimmtes Fleisch oder bestimmtes Gemüse besser kontrolliert und deswegen kaufe ich das von hier. weil ich weiß, dass dann die Kontrollen so effektiv sind, dass zumindest die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass wenn da jemand irgendwie Giftstoffe reinspritzt oder irgendwelche minderwertigen Lebensmittel reinmischt, dass es eben rauskommt und dass es sich deswegen für die Hersteller nicht lohnt.
Das klingt jetzt so, als ob der Verbraucher wieder die Macht hat. Das ist ja, finde ich, ein bisschen einfach zu sagen, der Verbraucher hat es doch in der Hand. In der Schweiz kann man ja sehen, wie es auch laufen kann. Da sind Lebensmittel grundsätzlich teurer und haben einen ganz anderen Wert, auch einen anderen ideellen Wert. Und da ist natürlich klar, dass man da aus der Region kauft, dort kann man auch billig kaufen, aber grundsätzlich ist der Fleisch viel, viel teurer, ums Dreifache. Das ist was anderes und da fällt mir natürlich sofort die Agrarpolitik, europäische Subventions- und Agrarpolitik ein. Ist das nicht das Hauptproblem, die Agrarpolitik der Europäischen Union?
Ja, die Agrarpolitik der Europäischen Union ist da nochmal so dieses riesengroße Sahnehäubchen obendrauf, also was dann so alles zukleistert. Die hat ja auch was damit zu tun, dass eben Lebensmittel möglichst irgendwie billig sein sollen und sehr viele Landwirtschaftsbetriebe irgendwie über hin und her und quersubventioniert am Leben erhalten werden oder schlimmstenfalls eigentlich sozusagen gar keine Subventionen bräuchten, wenn eben alle anderen dann vielleicht auch keine Subventionen hätten, eben weil es in dem einen Land Zuchtsubventionen gibt, im nächsten Land wird, weil es dort Probleme mit der Schlachtindustrie gab oder gibt, dort die Schlachtindustrie gefördert. Das heißt, das, was im einen Land mit Geld gefördert, gezüchtet wird, wird im nächsten Land geschlachtet, im dritten Land verarbeitet und im vierten Land umgepackt, um dann irgendwo anders im fünften Land verkauft zu werden. Und das ist dann natürlich auch nochmal so eine Sache. Wer kontrolliert dann an welcher Stelle? Wo kommt irgendwo was rein? Das sind natürlich alles wieder neue Schlupflöcher, wo man irgendwas dazu mengen, quermengen oder einfach mal falsch machen kann als Hersteller. Und das ist dann auch wieder diese Verbrauchermacht oder wie auch immer, wenn ich eben sage, ich kaufe es vom Fleischer um die Ecke, von dem ich weiß, der hat eben das Fleisch vom lokalen Bauernhof geholt oder ich hole es mir gleich auf dem Markt, auf dem Domplatz ist es ja in Erfurt noch relativ einfach, sich mit dem Fleischer zu unterhalten und mal zu gucken, wie tief er denn über sein Schweinekotelett Auskunft geben kann, was er da verkauft oder der Bäcker über sein Brötchen. Und da ist natürlich diese ganze Subventionspolitik und EU-Subventionspolitik auch nochmal eine Sache, wo natürlich auch eine große Lobby dahinter steht. Also die Agrarlobby sagt ganz klar, wir brauchen das Geld, um zu überleben. Aber mir ist bisher auch noch keine Rechnung untergekommen, ob es jetzt daran scheitert, wenn es gar kein Geld mehr gibt und man mal ganz neu von vorne anfängt mit Subventionen zu verteilen und dieses Hin und Her und Quersubventionieren durch die Gegend fahren einfach mal beendet und dann komplett neu in der Infrastruktur auch von Lebensmittelversorgung neu denkt und anfängt.
Also das ist auch eine Lobbygeschichte. Die Agrarlobby hat eine große Lobby, da wird unheimlich viel Geld umgesetzt und da wird an Gesetzen mitgeschrieben, nicht nur in Deutschland, auch EU-weit. Das heißt, diesen Knoten zu durchschlagen ist ein schwieriger Kampf gegen Windmühlen, hast du das Gefühl? Oder kann sich da tatsächlich auch was bewegen durch außerparlamentarische Oppositionsarbeit, durch Aufklärungsarbeit?
Naja, der große Punkt ist einfach, dass sozusagen die EU-Agrarpolitik eben so eine der Politiken ist, die man eben aus den nationalen Interessen herausgelöst hat und fast komplett eigentlich an die EU gegeben hat. Das heißt, man wirft alles Agrargeld aus Deutschland mehr oder weniger erstmal in den EU-Topf und verteilt es dann irgendwie zurück. Und das macht natürlich erstmal sozusagen gefühlt einen riesengroßen Punkt EU-Agrarmittel und sozusagen der größte Punkt innerhalb der EU sind Agrarmittel.
Das heißt, kein Land will auch darauf verzichten?
Ja, natürlich nicht. Also sozusagen, es ist natürlich für alle so, ja, Europa nimmt ganz viel und gibt dann auch ganz viel und gucken Sie mal hier, das ist der große Topf. Das ist natürlich dann in beide Richtungen so ein widerstrebendes Geplänkel, wo man dann natürlich sagt, ihr habt da den größten Topf, dass sozusagen die EU gibt meiste Geld für Agrarsubventionen oder für Agrarförderung aus. Andererseits, es ist halt der einzige Punkt, der mehr oder weniger fast komplett von der EU verwaltet wird und entsprechend hoch ist einfach der Anteil. Das wäre so, als ob man jetzt alle Sozialabgaben europaweit in die EU abgeben würde und wieder zurückverteilen würde an die Länder, das wäre dann natürlich noch ein wesentlich größerer Topf. Von daher ist da natürlich sozusagen, also auch der Betrag, über den man redet, sieht einfach richtig groß aus, liegt aber halt auch daran, dass sozusagen auf nationaler Ebene nur wieder EU-Gelder zurückverteilt werden.
Das heißt, die Wahl.
Da muss man dann halt einfach mal ansetzen, einfach zu sagen, wo möchte man diese EU-Agrargelder hingeben und möchte man eben da sozusagen eine landesweit oder regional, sage ich mal, homogene und europaweit heterogene Landschaft schaffen. Also sozusagen, dass es eben nicht irgendwo die Schlachtländer gibt und irgendwo anders die Verarbeitungsländer und irgendwo anders die Zuchtländer, sondern dass man eben das möglichst so verteilt, dass die Länder sich nicht gegenseitig an den einzelnen Subventionstöpfen hängen und andere dann sozusagen in manchen Bereichen einfach gar keine.
Also das heißt, die Arbeitsteilung, es ist ja eine Industrie, das ist ja wie so ein Auto hergestellt wird, überall, in der Welt Sachen hergestellt, irgendwo wird es hingekarrt und dann zusammengebastelt und so, ist es ja ähnlich. Dann werden die Tiere nicht nur und das Fleisch hin und her gekarrt, alles Mögliche, die Lebensmittelproduktion ist ja hochindustrialisiert. Und du sagst, es müsste kleinteiliger passieren, natürlich regionaler, das wäre ein Riesenumbau der ganzen Lebensmittelindustrie, oder?
Wäre es prinzipiell schon, aber das ist ja nun mal das, was sich als Wachstumsmarkt inzwischen bis zum gewissen Grad herauskristallisiert, dass eben Verbraucherinnen und Verbraucher, die sagen, ich möchte jetzt eben wissen, woher mein Fleisch kommt, woher mein Lebensmittel, mein Gemüse kommt, dass die eben inzwischen so weit einen Marktanteil erreicht haben, dass sich das eben auch wirklich lohnt, wieder lokal und kleinteilig zu produzieren und die Leute können davon hoffentlich inzwischen zumindest leben. Das ist natürlich nicht überall so, liegt aber eben auch daran, dass gerade auch im Bio-Bereich zumindest inzwischen schon wieder sehr große Hersteller gefragt sind, weil eben ganz einfach Bio auch schon wieder als Billigmarke versucht wird zu etablieren.
Und was Bio ist und wie das überhaupt mit dem Fleisch ist, das kann man nachlesen in dem neuen Fleischatlas. Daten und Fakten über Tiere als Nahrungsmittel, auch rausgegeben vom BUND. Das ist unheimlich schwierig, erstmal zu durchschauen, wer da eigentlich welche Interessen hat, aber eigentlich ist es ganz einfach. Unsere Lebensmittel sind zu billig, sie sind subventioniert und wir zahlen die Zeche zwei- oder dreimal, könnte man so sagen. Die Botschaft ist aber irgendwie noch nicht so richtig angekommen bei uns, weil wir ja mit der Art und Weise zu essen und zu leben groß geworden sind, oder?
Ja, prinzipiell schon. Also das ist natürlich klar, das merkt man nur indirekt erstmal, wenn man sozusagen das günstige Fleisch dann irgendwo über andere Kanäle bezahlt oder das günstige Gemüse, was irgendwo in Spanien dann nachher Wasserknappheit verursacht oder eben wo Menschen ausgebeutet werden für die Ernte, für die Bestellung dieser Gemüsefelder und Plantagen. Und das rächt sich sozusagen über zwei Wege hintenrum, aber davon merkt man natürlich erstmal als Verbraucher, wenn man im Edeka oder im Rewe steht, dann noch nichts, wenn man da erstmal das günstige Zeug einkauft.
Mhm. Ist es eine Frage der Aufklärung? Ist es eine Frage von Regulierung auch? Also das ist ja nun freiwillig würde ich ja nicht mehr zahlen. Das sind ja die wenigsten, die sagen, okay, ich kaufe das eben nicht und ich zahle bewusst mehr Geld. Oftmals gibt man ja den geringsten Widerstand. Da sagen wir, okay, holen wir uns mal ein Kilo gehacktes Pferd, ein bisschen Zwiebeln dazu und ist ja lecker irgendwie, ne? Muss das staatlich reguliert werden? Wir haben davon gesprochen, europaweit das zu machen. Man könnte sozusagen ja schon mal in Deutschland anfangen. Oder ist es wirklich so, wie du sagst, der Verbraucher, die Verbraucherin hat die Macht?
Naja, die staatliche Regulierung ist ja jetzt schon riesengroß in dem Bereich. Von daher, wie rum das dann weiter reguliert, ist erstmal egal, weil ich meine, klar, bisher ist es so, dass halt vor allen Dingen Agrarsubventionen nach Fläche und nach Stallgröße halt gehen. Das heißt, je mehr Tiere und je mehr Feld ich beackere als Landwirt, desto mehr Kohle kriege ich. Und da kann ich natürlich einfach knallhart industrialisiert Landwirtschaft betreiben, wie es so schön ist. Das heißt, ich kann halt einfach einen leistungsfähigen Traktor nehmen und minimiere die Kosten, die dann als kleine Kosten hinten dran kommen und habe sozusagen einfach einmal hohe Fixkosten, die ich irgendwie decken muss und dann alles Weitere wird dann halt sozusagen über Subventionen halt richtig lukrativ. Das heißt, wenn ich die Subventionen demnächst irgendwie als EU und als BRD anders verteile und dann einfach sage, ich bezahle lieber vielen kleinen Landwirten ein bisschen mehr und dafür den Großen ein bisschen weniger, sodass die Großen dann halt nicht den Riesengewinn machen und dann Schalke-Präsident werden oder bei Bayern in leitenden Funktionen sind und dort die dicke Zigarre rauchen, dann ist da, glaube ich, auch niemandem wehgetan, sondern im Gegenteil.
Es wäre wenigen wehgetan, aber den
es wäre ja, sozusagen. Also es tut vielleicht mal dem einen oder anderen Aktionär auf dem Portfolio weh, aber es tut natürlich den kleineren Landwirten, das heißt, die einfach wesentlich mehr mit der Hand machen, vielleicht sozusagen mal mit einem alten Traktor durch die Gegend fahren oder wirklich noch mit der Ecke auf dem Feld stehen, denen tut das ganz gut, wenn die einfach ein bisschen mehr Geld dafür bekommen, was sie tun und das heißt eben sozusagen für Qualität und nicht für Quantität ihre Kohle von der EU bekommen und dann tut das denen gut, das tut der Natur natürlich gut, weil auf solchen kleinteiligen Äckern sich Schädlinge nicht so weit ausbreiten, weil man einfach nicht so viele Giftstoffe braucht, weil dann auch einfach auch Tiere besser überleben können, wenn man da nicht mit den großen Maschinen ohne was zu sehen durch Jagd durch die Felder und dann hat das allen was gebracht, würde ich sagen.
Hm. Kommen wir mal zu dem Pferdefleisch und zu den Eiern. Also bei den Eiern verstehe ich ja überhaupt nicht, wieso dass es überhaupt noch Käfigeier gibt. Ich denke, in Deutschland ist Freilandhaltung wie vorgeschrieben. Wieso gibt es eigentlich noch so viele Käfig?
Es gibt ja Übergangsregelungen, diese wunderschöne Übergangsregelung. Wir warten also, bis das letzte Käfighuhn in der 100. Generation dann irgendwann mal ausgestorben ist und der passende Bauer dazu auch endlich mal dann seinen letzten Käfig abgeschafft hat und durch eine größere Voliere ersetzt hat, die also gefühlt etwas tierschutzfreundlicher sein soll, aber natürlich für Außenstehende sieht das jetzt nicht so viel anders aus als vorher. Das ist das eine und zum anderen natürlich im Laden liegt nur noch Freiland, Bio, vielleicht Bodenhaltung, aber die ganzen Käfigeier, es gibt ja Fertigprodukte und da landen natürlich sehr selten Freilandboden oder Bio-Eier drin und steht auch nur bei ganz wenigen drauf. Wir verwenden Freilandhaltungseier für unsere Fertigprodukte. Ich habe es vor, ich glaube, ein, zwei Monaten das erste Mal irgendwo gesehen.
Bei Lasagne nehme ich an, ne?
Ich weiß es nicht. Also ja. Ich glaube, es war ein Nicht-Fleischprodukt, aber ja.
Also das heißt, die Käfigeier gibt es schon noch, die werden verarbeitet dann wahrscheinlich in Großküchen beim Bäckern oder bei diesen ganzen Convenient-Geschichten, also vorbereiteten Produkten. Es gibt also noch Käfigeier, weil es Übergangsregelungen gibt über viele Jahre.
Na klar, und weil sich das natürlich dann auch einfach lohnt, weil da natürlich niemand jetzt explizit fragt, wo kommt denn das Ei her? Oder weil es natürlich auch nicht gekennzeichnet sein muss, eben, das wäre ja so ein spannender Punkt, wo man eben sagt, das wäre mal eine nationale Regelung, dass man eben sagt, das, was im Einzelverkauf gekennzeichnet werden muss, als gentechnisch verändert, als Haltung aus diesen und diesen Bereichen oder regionale Herkunft, das sollte man dann vielleicht auch genauso für die Einzelzutaten in Gesamtprodukten vielleicht auch tun. Ist ja an sich kein Problem, da jetzt auch dran zu schreiben, dieses Ei ist ein Ei mit der 3, was da drin ist, oder ein Ei mit der 2.
Kommen wir mal zu, abschließend noch zum Thema Fleischproduktion. Hast du das genau im Kopf, wie viel Ressourcen für ein Kilo Fleisch gebraucht werden, anstatt für jetzt Gemüse? Also dann das Futtermittel im Verhältnis, um ein Kilo Fleisch zu produzieren, braucht man wie viel Wasser? Das kannst du das abrufen, aber das ist eine Formel und ein Verhältnis, was schon krass ist, oder?
Ja, also zumindest für Produkte, die irgendwie auf Feldern wachsen und dann anschließend zu Schwein verarbeitet werden, kann man sagen, also es sind so knapp 10 Kilo Getreide, die in ein Kilo Fleisch reinkommen. Bei Wasser sind das einfach astronomische Zahlen, die man dann am Ende raus hat.
Weil also es ist unheimlicher Wasserressourcenverbrauch. Es ist 10 Kilo Futter, also im Grunde Getreide und Futtermittel, die man sozusagen, wenn man das Getreide direkt essen würde, wäre es natürlich viel effektiver.
Wäre es einfach praktisch. Na klar, ich meine, man könnte jetzt sozusagen, das sind ja dann diese typischen Fußabdruckrechnungen, die man für so ein Produkt aufmacht. Das heißt, man guckt einfach, was fließt in dieses Produkt hinein, damit es nachher als Produkt fertig ist und was würde das dann ungefähr an Wasser, an CO2 oder wie auch immer generieren. Und dann hat man bei Fleisch natürlich, wenn man es produziert, neben dem 10 Kilo Getreide einfach sehr, sehr viel Wasser, was dann zum Beispiel einfach vorher in die Ställe kommt, was dann in die Futterproduktion nochmal kommt, bei Düngerproduktion, bei der Produktion des Weizens muss natürlich eventuell auch mal das Feld gewässert werden. Und da ist halt überall dieser Wasserhaushalt, der dahinter hinter diesem Produkt steht, bei jedem einzelnen Posten, der dann nachher in das Kilo Fleisch reinfließt, schon mal riesengroß. Von daher will ich die Rechnung jetzt nicht irgendwo anfangen und irgendwo aufhören.
Und von Medikamenten und von Düngemitteln mal ganz abgesehen.
Das ist natürlich auch nochmal so ein leckerer
Anteil. Bei Geschmack, da wird man also nicht krank, wenn man viel Schwein isst, weil das Antibiotika schon drin ist.
Naja, oder man wird dann halt am Ende krank, weil das Antibiotika schon da war und dass die Krankheit gesagt hat, das ist ja interessant, dich kenne ich, Ich brauche ich nicht mehr. Ich wachse hier trotzdem.
Ja. Du bist seit Jahren mit dem Thema beschäftigt. Du könntest sagen, du kämpfst, du tust irgendwie was. Ich könnte mal sagen, gut, im Kleinen gibt es vielleicht Erfolge, aber im Großen und Ganzen ist das ja ein Kampf gegen Windmühlen, habe ich zumindest das Gefühl. Wirst du dann manchmal sarkastischer, als du eh schon bist, böser oder sagst du, naja, was soll's? Wir müssen das irgendwie jetzt das Thema weiter beackern, wie ein Feld und das ist riesig und ich stehe alleine mit der kleinen Hacke vor dem großen Feld. Oder wie ist da deine Stimmungslage? Schwankt die?
Die schwankt, will ich jetzt gar nicht sagen. Also im kleinen Kreis bin ich schon zynisch oder sarkastisch, was es angeht. Galgenhumor gehört da, glaube ich, einfach dazu, dass man ab und zu mal diesen gewissen Frust, wenn man dann wieder so eine große Betonposition aufziehen sieht am Medienhorizont irgendwo oder bei einzelnen Leuten hat, dann muss man da halt einfach mit umgehen können. Aber ansonsten wird natürlich geackert und das funktioniert zum Beispiel, indem man hier in Erfurt über den BUND, über die Bundjugend, also die Jugendorganisation des Bund für Umwelt und Naturschutz, Stadtrundgänge anbietet, konsumkritische Stadtrundgänge gibt es da zum Beispiel. Weltbewusst heißt das Programm, das läuft deutschlandweit, kann man also in jeder größeren Stadt, teilweise vom BUND und Bundjugend, teilweise auch von anderen Umweltgruppen, Weltladengruppen etc. Einfach sich entweder mal erkundigen, ob die regelmäßig stattfinden. Manchmal werden die Termine veröffentlicht, manchmal kann man die auch einfach buchen für eine bestimmte Gruppe und dann geht es halt ein, zwei Stunden auch je nach Wetterlage durch die Stadt und man guckt halt mal so vor einen Klamottenladen, was hängt an den Klamotten dran, wenn man die einkauft, also wo kommt die Farbe her, wie sind da die Arbeitsbedingungen, was ist das für Stoff, wie wird der verarbeitet, dann halt von einem Handyladen zum Beispiel redet man mal über Kriegserze, das heißt irgendwo aus dem Kongo, wo dann Bürgerkrieg herrscht wegen der Erze und dann sozusagen das blutige Erz und die blutigen Diamanten und was da noch alles dran hängt.
Die seltenen Erden.
Ja, auch eine wunderbare Thematik. Also da gibt es ein unendliches Themenportfolio. Natürlich Schokolade, Kaffee, Fleisch oder nicht Fleisch, wenn man vor den Fastfood-Restaurants steht. Solche Sachen werden dann halt alles behandelt. Das kann man auch individuell sich zuschneidern lassen, wenn man das möchte. Kann man also sagen, ich hätte gern einen Schwerpunkt da drauf. Dann kann man das tun, zum Beispiel auch auf Technik und deren Recyclingfähigkeit, wo man dann über Hersteller, Produkte von Herstellern reden kann, wo der Akku fest eingeschweißt ist oder eingeklebt. Und alle solche Sachen werden dann halt durchaus abgehandelt bei solchen Stadtrundgängen und die Leute sind dann natürlich einfach mal wahnsinnig voll im Kopf. Das ist auch immer so ein gewisses Problem.
Das ist das Problem, aber natürlich, wenn die Frage, wie ich das mache und wenn man sich zurechtschneidern kann, ist es ja ganz gut. Das heißt, du würdest es auch für Schulklassen anbieten, wenn also jetzt eine Lehrerin, der Lehrer sagt, wir haben jetzt eine Projektwoche und wir beschäftigen uns mal im weitesten Sinne mit Konsumkritik oder mit der Art und Weise, wie wir leben, unsere Lebensstil, ja. Unsere Lebenskultur und ein Teil davon könnte sein, dieser konsumkritische Stadtrundgang. Da meldet man sich beim BUND, fragt nach Ralf Göring oder wie läuft das?
Dann meldet man sich beim BUND und fragt nicht mal nach mir, sondern einfach nur nach einem konsumkritischen Stadtrundgang. Und dann wird das Ganze schon vermittelt. Es gibt ja hier in Erfurt neben dem BUND auch noch an der Uni die nachhaltige Hochschulgruppe, die das zum Beispiel auch anbietet. Das heißt, es gibt auf jeden Fall hier und auch in Jena, in Weimar, genug Menschen, die das können, die das machen, die natürlich auch einfach selber schulen durchaus. Das heißt, die einfach sagen, wer Interesse hat, das vielleicht auch selbst weiterzumachen oder wenn zum Beispiel eine Klasse sagt, wir machen das für die anderen vier Klassen in der Klassenstufe nach als Stadtrundgang, das ist auch möglich, genauso. Und da kann man das natürlich auch ein, zwei Tage in der Schule sich selbstständig mit erarbeiten und dann anschließend sozusagen innerhalb der Schule einfach so einen kompletten Projekttag draus machen, wo man dann nochmal zwei Stunden in die Stadt geht und was davon hat. Und dann hat man dann auch viel gelernt, viel gelesen, viel gelernt und tolle Grafiken gesehen und nachher vielen Leuten vielleicht was erzählt.
Und das hat was mit dem richtigen Leben zu tun, wenn man mal so vor dem Handyladen, vor dem Klamottenladen steht oder vor auf dem Markt geht oder sich damit mal beschäftigt, dann kann das durchaus Dinge klar machen. Kontaktaufnahme über bund-thüringen.de. Ich verlinke es gleich nochmal auf der Seite von Radio Frei. Da kann man Kontakt aufnehmen, wenn man zum Beispiel einen konsumkritischen Stadtrundgang haben will oder Vorträge, Informationen zu allen möglichen Themen, die sich im weitesten Sinne mit Umwelt- und Naturschutz beschäftigen und auch natürlich der Fleischatlas, Daten und Fakten über Tiere als Nahrungsmittel, herausgegeben auch vom BUND. Atomausstieg, Energiewende, wer hat's gemacht? Zustimmung für Homo-Ehe, wer hat's gemacht? Also jetzt die ganzen modernen Sachen, die kommen jetzt alle von der Regierungs...
Von der Partei.
Von der Partei, die wie, das ist ja schon unglaublich. Ist schon eigenartig, oder? Dass sozusagen unter einer konservativen Regierung der Atomausstieg, die Energiewende beschlossen worden ist und die Grünen gucken nicht zu, aber die sagen, gar nicht so schlecht. Aber alles ist nicht gut, oder?
Naja, nicht wirklich. Also ich meine, man muss halt vorher das vorhersehen. Also ich meine, der Atomausstieg war ja irgendwann mal so gefühlt gegen den Widerstand der SPD durchgesetzt unter Rot-Grün und war dann schon immer mit der Ansage von CDU und FDP, das machen wir rückgängig. So, und das hat sich ja dann auch durchaus bewahrheitet, nachdem dann diese Konstellation an der Bundesregierung war. Und das hat natürlich einfach mal einen gewissen Schlag in diese Dynamik, die sich bis dahin entwickelt hätte, versetzt und hat dann natürlich auch einfach vorher schon absehbar gemacht, dass man vielleicht manches nicht tut oder gar nicht erst planen muss und nicht überlegen muss, wie man da weiter fortfährt, weil es wird ja sowieso wieder so, wie es war. Und dass dann natürlich unter Schwarz-Gelb nochmal sozusagen wiederum die Rolle rückwärts zur Rolle rückwärts kommt, das war vorher nicht so ganz absehbar und hat natürlich die Sache für manche doof gemacht, nämlich für die, die sozusagen versucht haben, dann doch wieder mit Kohle und Atom Geld zu machen. Und für andere hat es einen großen Knalleffekt gegeben und ein großes Staunen, dass das überhaupt möglich ist. Und dass Atomkraftwerke, ich meine, Angela Merkel hat damals nach Fukushima gesagt, man kann nicht sagen, dass Atomkraftwerke per se sicher sind, deutsche Atomkraftwerke sind sicher.
Aha.
So, also solche Sätze sind ja auch in diesen Momenten dann immer noch gefallen. Von daher muss sozusagen kann man da auch eigentlich nur müde drüber lächeln von den althergebrachten Ökokämpfern her, was da passiert, weil es natürlich immer noch dieses Geschmäckle hat, dass man es das Fähnchen in dem
althergebrachte Ökokämpfer. Ja. Einer von denen ist übrigens Ralf Göring. Ich habe vergessen, nach der Musik dich nochmal vorzustellen. Zu Gast im Montagsgespräch Ralf Göring vom BUND, vom Bund für Umwelt und Naturschutz. Trotzdem gibt es den Atomausstieg und es gibt eine Energiewende. Du hast es beobachtet, das läuft ja seit doch schon mehr als über einem Jahr. Würdest du sagen, dass die Energiewende tatsächlich auf dem Weg ist oder geht es am Ende dann doch tatsächlich wieder zurück zur Kohle und zu Energiegewinnung, die doch wieder CO2 stark rauspustet?
Also ich schneide mal ein Thema jetzt damit erstmal kurz an, bevor wir da vielleicht später detaillierter drüber reden. Die Energiewende geht aktuell so ein bisschen stärker in die Bremse auf jeden Fall, weil es ganz einfach diese ganzen Unsicherheiten gibt, dieses Hin und Her und der eine will mehr Wirtschaftlichkeit, mehr Markt, der nächste sagt, es gibt nicht genug Subventionen und der dritte sagt, wir müssen das alles sowieso ganz anders machen und komplett von vorne anfangen. Und parallel dazu gibt es zum Beispiel in den USA einen riesengroßen Boom von Fracking, das heißt von der Erdgasgewinnung aus Gesteinsschichten, wo bisher einfach kein Erdgas rausgeholt wurde, mit sehr viel technischen und Chemikalienaufwand, was die Kohle zum Beispiel unglaublich billig macht und dadurch zum Beispiel relativ effiziente und schnell regelbare Gaskraftwerke, die zum Beispiel auch hier für die Energiewende nötig werden, eben wegen der Netzregulierung aus dem Markt drängt und unrentabel macht, weil Kohle einfach gerade so billig ist und auch zum Beispiel CO2.
Was, Kohle wird durch Fracking billiger?
Ja, na klar, weil in den USA wird halt sehr, sehr viel über Erdgas gerade gelöst und entsprechend gehen dort Kohlekraftwerke vom Netz.
Geht der Kohlepreis runter? Also
der Braunkohle geht runter und in den USA selber sozusagen die Kohle, die die produzieren, wird jetzt nicht mehr im eigenen Land verbrannt, sondern exportiert. Und weil dann entsprechend noch mehr auf dem Markt ist an Kohle, geht der Preis runter und das lohnt sich dann natürlich hier wieder und in den Ländern rundherum in Kohle zu investieren und Kohlekraftwerke am Laufen zu halten oder neu zu bauen. Und das war bis vor einem Jahr zum Beispiel wiederum noch nicht so ganz so absehbar, dass das so kommt. Und entsprechend sind ja auch diverse Kohlekraftwerkspläne, also sogar ein Großteil der in Deutschland geplanten neuen Kohlekraftwerke, wieder auf Eis gelegt worden und nur relativ wenige gebaut worden. Leider die größten von allen. Von daher, das ist noch ein bisschen abzuwarten, wie sich das entwickelt.
Ja, aber diese Energiewende, ja, ist ja komplexer. Da geht es ja um Speichermedien, es geht um Netze. Also das heißt, es bräuchte einen massiven Netzausbau, der übrigens auch zum Beispiel an Umweltinitiativen scheitert. Denn not in my backyard, also macht mal eure Energiewende, aber wenn dann ein Strommast vor meiner Haustür steht, dann protestiere ich mal dagegen, was ja auch schwierig ist. Das heißt, es braucht große Energietrassen und es braucht natürlich Speichermedien mit neuen Technologien. Klappt das? Ist das wirklich tatsächlich auf dem Weg? Kann das gelingen?
Also ich glaube, es kann schon gelingen, halt nicht unbedingt auf diese Methode, wie sie jetzt auf Teufel komm raus versucht wird, das Ganze eben über so eine großindustrialisierte Wirtschaftslösung zu machen. Ich meine, die althergebrachten Ökokämpfer, von denen ich eben schon geredet habe, die sagen seit 30 Jahren, wir müssen das dezentralisieren und nicht eben so eine.
Also die Netze oder die Energieversorgung?
Die Versorgung als und die Netze selbst. Also ich meine, zur Energieversorgung gehört sozusagen einfach zu einer guten und ökologischen Energieversorgung würde halt gehören eine nicht zentralisierte, auf große Trassen ausgelegte Energieversorgung, sondern eben kleine Netze, dezentrale Versorgungseinheiten und Produktionseinheiten, die zusammengeschaltet werden und sich gegenseitig ergänzen und bei Ausfällen, bei Produktionsentpässen von der einen Sache halt woanders einspringen und die dann sozusagen zusammengeschaltet werden, wo man eben nicht diese riesengroßen Trassen braucht von Gegenden, okay, wo der Strom auf einmal aus dem Wind, aus dem Meer kommt, in die Gegenden, wo die Industrie sitzt im Süden oder im Westen. Das ist natürlich wieder diese große Lösung, die an Großindustrien hängt, die an viel Geld hängt, während natürlich so kleinere Lösungen sich dann durchaus auch so wie woanders
auch schon Bürgerkraftwerke, Genossenschaften, kleine dezentrale Lösung. Ist denn der Kauf von E.ON durch die Kommunen, die Beteiligung, ist es ein gutes Signal, dass die Kommunen die Netze behalten und die Energieversorgung in kommunaler Hand behalten oder in die Hand nehmen?
Als Signal ist es, glaube ich, nicht schlecht. Wie sich es nachher explizit auswirkt, wird sich noch so ein bisschen zeigen müssen. Weil natürlich auch, das ist leider überall so gewesen, die Investitionen in die Netze in der Absehbarkeit, dass man irgendwann die Netze von der Verstaatlichung in die Privatisierung und dann wieder in der Rauslösung aus den großen Stromkonzernen, weil die gar nichts gemacht haben, natürlich auch da irgendwie überall mal Investitionen einfach gespart wurde und die Netze einfach inzwischen, gerade auch die großen Trassen, einfach ziemlich veraltet sind und damit nicht mehr umgehen können, mit den Schaltgeschwindigkeiten, mit den Spannungsschwankungen nicht umgehen können. Die sind halt einfach auf große Volumen und langfristig laufende Volumen von Atom- und Kohlestrom geeicht, diese großen Netze. Und das versucht man jetzt halt irgendwie zu kompensieren, indem man irgendwo Windkraftwerke und große Solarkraftwerke baut, die dann wiederum natürlich möglichst viel Rendite abwerfen sollen über die Ökostromversorgung, wo ich sage, das ist mir prinzipiell theoretisch als kleiner Stromnutzer egal, ob da irgendjemand nachher 7% Rendite rausholt. Mir würde es auch reichen, wenn da 1% Rendite rauskommt und das Ganze halt über 10 kleine Anlagen läuft und man braucht dafür eben kein großes Netz, was dann doch wieder über dritte Quersubventionen.
Also wenn Energie Spekulationsobjekt wird, wird das schon wieder schwierig, weil dann die Interessenlagen andere sind. Das scheint mir ähnlich zu sein wie bei dem Umbau der Lebensmittelindustrie oder der Lebensmittelversorgung und der ganzen Agrarsubventionsgeschichten. Das heißt, die Energiepolitik oder der Energieumbau, Energieversorgungsumbau ist ähnlich komplex und schwierig und wird ein langer Prozess werden.
Ja, es ist auf jeden Fall mit allen Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten behaftet, die eben so ein kapitalistischer Marktprozess da an sich hat. Das muss man dann einfach mal so sagen. Das ist eine Gesellschaft, die auf Wachstum ausgelegt ist und eine Marktform und die kann damit nicht umgehen, dass man einfach sagt, man schrumpft mal einen Bereich und dann gibt es halt für jemand auch mal Verluste und das muss man eben nicht sozialisieren, sondern da hat eben einfach jemand mal falsch vorausgeschaut und hat eben einfach mal sein Geld versenkt in irgendeiner Sache, die dann vielleicht nicht so funktioniert. Aber das Risiko versucht man natürlich durch andere Lobbyarbeit sozusagen zu minimieren.
Also liegt es am Ende doch an unserem Wirtschaftssystem, am politischen System, wie du beschreibst, dieser Wachstumsfetischismus, der Exportchauvinismus ist ja nochmal eine zweite Geschichte und die Art und Weise, wie wir leben, wie wir immer wieder wachsen und wie unsere Gesellschaft organisiert ist, ist die direkte Folge, das, was wir sehen und
ja, es ist ein großes Spiel und es gibt viele Spieler und was sich zuerst ändert, ist eine gute Frage. Zurzeit versucht man es halt eher über die Lösung, dass man sozusagen den Menschen versucht beizubringen, dass man dieses Spiel auch etwas fairer spielen kann. Und das dauert natürlich entsprechend einfach länger, dadurch dann denselben Effekt zu erzielen, wie vielleicht über andere Varianten.
Wir haben über den Kampf gegen die Windmühlen gesprochen, also diese Hilflosigkeit als kleine Initiative, als kleine Gruppe, als Einzelmensch sagen, ich kann da eh nichts machen, das ist groß, das ist Europa, das ist weltweit, das ist ein geostrategische Interessen. Wenn man sich das Fracking anguckt, das könnte ja dazu führen, dass sie sagen, die geopolitischen Kräfte sich verschieben, dass die USA kein Interesse mehr in den Golfstaaten hat und so weiter, weil sie selber genug Energie produzieren, sich damit zwar ihre Umwelt kaputt machen, und so weiter. Das klingt irgendwie weit weg und ist aber, hat doch einen direkten Bezug auch zu Erfurt und zu Thüringen. Denn da ging es ja auch um Fracking und eine Initiative hat erfolgreich noch verhindert, dass es diese Probebohrungen gibt und dass in Thüringen Fracking betrieben wird. Könnte man das als großen Erfolg einer kleinen Initiative abbuchen?
Man kann es auf jeden Fall erstmal als Erfolg abbuchen. Ob die Initiative ganz klein war, würde ich jetzt gar nicht sagen. Es waren dann doch am Ende relativ viele, die gesagt haben, wir wollen kein Fracking. Das hat am Ende auch die CDU gesagt. Die hat es potenziell vielleicht aus eher wahlkampftaktischen Gründen gemacht, eben weil es das Erregungspotenzial bei dem Thema einfach relativ hoch ist, weil es geht um Wasser und bei Wasser ist hier zum Glück noch der Alarmknopf schnell erreicht. Und wenn es halt gerade im ländlichen Bereich in Thüringen darum geht, dass eben auf dem eigenen Feld hinten ein Bohrturm steht, eben weil das Gas, Kohle und ähnliches einfach nach Bergrecht, das sind halt einfach, wie heißt das so schön, freie Rohstoffe, das heißt, die sind bergfrei, das heißt, man kann die, wenn man die Aufsuchungserlaubnis hat, mehr oder weniger auch entgegen dem Grundstückseigner unten drunter weg baggern oder fördern.
Wegsaugen und das ist interessant, Bergrecht. Und wollen wir noch mal erklären, was Fracking eigentlich ist, für die, die es noch nicht mitmachen, was diese Methode macht.
Okay, also Fracking, da geht es darum, um die Förderung von Erdgas, was nicht wie normales Erdgas in solchen Blasen unter der Erde eingeschlossen ist, mehr oder weniger. Das heißt, in relativ durchlässigen Gestein, wo man halt einfach runterbohrt und das dann mehr oder weniger anpiekst und durch den Überdruck des Gases entweicht es dann, sondern man muss eben in eine Gesteinsschicht bohren und muss diese dann unter Zuhilfenahme von Wasser, meistens versetzt mit sehr giftigen Chemikalien, und das ist eine riesengroße Mixtur, die keiner kennt und die auch keiner kontrolliert, muss man dieses Gestein aufsprengen und offen halten und fördert dann 5 bis 15% des in diesem Gesteins eingeschlossenen Erdgases oder Erdöls meistens oder Methan fördert man dann eben dadurch, kann man dann halt wieder rausholen und das ist halt ein wahnsinniger Aufwand, das ist eine große Gefährdung einfach durch die Chemikalien, durch die Anfahrt, durch die Verarbeitung vor Ort, dadurch, dass man das da unten reinpumpt, dass man da künstliche Risse schafft in einem System in 1000 Meter Tiefe oder noch tiefer, wo man einfach nicht weiß, wo fließen die Chemikalien am Ende hin, wo man vielleicht auch nicht weiß, wohin nachher mit der Suppe, wenn sie nachher wieder rauskommt aus dem Bohrloch, was passiert mit dem Bohrloch, wenn es zu ist irgendwann, wenn man das zugestöpselt hat, gibt es dann irgendwann irgendwas, wo die Suppe rausläuft oder ins Trinkwasser kommt und das ist so der gefährlichste Anteil bei Fracking.
Also, also nicht nur dieses klassische Ding, dass da aus dem Wasserhahn dann mal Gas rauskommt, was ja in Amerika passiert ist, auch diese riesen Seen von dem von dem Modder, der da entsteht, von diesem Wasser, was ja auch gereinigt werden muss und ist auch noch unklar, wie das in das Grundwasser, in die Erde kommt. Also das, da haben die Amis noch einiges vor sich, könnte man sagen, dass das, man ist ja, die Ampel stehen ja auf Fracking in Amerika. Das hat ja auch sozusagen geostrategische Bedeutung, weil sie sagen, wir wollen unabhängig von der Energie, unsere Energieversorgung unabhängig machen, aber der Preis wird wahrscheinlich ziemlich hoch sein, oder?
Naja, der Preis ist einfach auch jetzt schon überall dort hoch, wo auch regulär nach Erdgas oder Erdöl gebohrt wird, weil Bohrschlämme generell, also in diesen Tiefen sind einfach natürliche radioaktive Stoffe drin, da sind diverse andere Schwermetalle im Boden, die halt nicht so gut für die Gesundheit sind und die durch Bohrschlamm zum Beispiel einfach nach oben befördert werden und das wird nicht kontrolliert und das hat man auch, wenn man Fracking zum Beispiel weglässt. In Thüringen war eben einfach das Glück, dass man dann festgestellt hat, also diese Firma BNK Petroleum, so eine kleine Investitionsfirma aus Kanada, die überall sich externen Sachverstand dazu holt und dann versucht, irgendwo Erdgas oder Erdöl zu holen. Die haben halt ganz laut gesagt, wir machen Fracking und um dann nach großen Protesten zurückzurudern, wir wollen das Ganze konventionell machen, mussten aber schlussendlich feststellen, dass sehr wahrscheinlich schon zu DDR-Zeiten man korrekt geforscht hatte und in Thüringen sich das Erdgas, was sich lohnt, schon rausgeholt ist und dann hat man das dann im Endeffekt aufgeben können und hat wahrscheinlich auch einfach nicht versucht, dann gegen den letzten Widerstand vor Ort einfach durchzugehen, weil es gab schon genug Leute, die auch einfach Barrikaden gebaut hätten, wenn die Laster und die Bohrtürme gekommen wären und ja, also der Widerstand war erwartbar und man hat sich halt vorher doof verhalten und aber natürlich, schlussendlich, die hatten die Genehmigung zum Aufsuchen, wenn sie jetzt noch die Genehmigung gekriegt hätten zum Erkundungsbohren und zum Abbauen, das ist kein Problem, weil das Bergrecht sieht nun mal vor, dass es genehmigt werden muss, wenn nicht bestimmte Kriterien erfüllt werden. Und diese Kriterien sind bei Fracking so gut wie nie zu erreichen. Das hat vor allen Dingen was mit der Fördermenge zu tun. Und ab der sozusagen eine Umweltverträglichkeitsprüfung kommen muss, da ist Bergrecht einfach sehr, sehr undemokratisch und nicht umsonst stammt ein Großteil aus preußischer Zeit und die für Erdgas und Erdölsuche aus Reichszeiten und ist dann irgendwann 1982 mal zusammengeführt worden und entsprechend demokratische Rechte sind im Bergrecht einfach verankert, also fast keine und das tut dann natürlich entsprechend richtig weh und man kann natürlich dort einfach auf gesetzgeberisch, also nein, auf sozusagen auf klagender Ebene einfach nicht viel machen zum Beispiel. So.
Das heißt, es ist eine weitere Baustelle, die beackert werden muss. Das Bergrecht müsste novelliert werden, müsste geändert werden, dass klar und transparent ist, wer darf irgendwo nach was bohren und wem gehört was und welche Ressourcen können da irgendwie ausgeschlachtet werden.
Genau, und wen trifft es am Ende und die Leute sollten natürlich auch Einspruchsmöglichkeiten haben.
Mhm. Ja. Einspruchsmöglichkeiten hat man ja viele. Es gibt ja demokratische Rechte und so weiter, die oftmals gar nicht so bekannt sind. Einspruchsrechte, die ihr ja auch wahrnehmt, wenn ich jetzt mitmachen will bei euch, bei der BUND-Jugend oder beim BUND und sage, ich will mich da irgendwie engagieren, ehrenamtlich, wie kann ich das tun?
Das kann man tun, indem man sich in der Landesgeschäftsstelle hier in Erfurt meldet, das heißt unter der 3x5-0310 wäre die Telefonnummer 555-0310 oder www.bund-thüringen.de kann man mal schauen, was gibt es alles für schöne Sachen für Projekte hier vor Ort, zum Beispiel in Erfurt wunderbare Naturgarten, eine Streuobstwiese und natürlich einfach ein Landesarbeitskreis Energie, der hier auch in Erfurt meistens tagt, das heißt man kann sich hier einfach sowohl politisch als auch praktisch mit Kindern, ohne Kinder engagieren und viele, viele Sachen mehr rundherum. Wir können die Wildkatze in Thüringen hautnah beobachten.
Viel zu tun, viel zu erleben. Auf bund-thüringen.de kann man das tun. Ralf, ich danke dir fürs Gespräch. Bitte schön. War Ralf Göring vom BUND, vom Bund für Umwelt und Naturschutz im Montagsgespräch.